Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Aber hier ist ja gar nichts los. Ich habe auch gefragt, wieso? Das sieht doch nicht aus wie ein Katastrophenfall. Und da sagte dann einer der Mitarbeiter, die übrigens alle, die waren alle sehr kritisch gegenüber den Medien hier. Die sagen, das ist alles übertrieben und so.
Er war zwar in einem Gebäude der Charité, aber halt eben im Falschen.
Till Eckert ist Journalist und Faktenchecker bei der Rechercheplattform Korrektiv und beobachtet unter anderem seit Beginn der Pandemie, wer sich an Scheinexperten auf YouTube der Öffentlichkeit präsentiert. Auch wenn Facebook, Twitter und Co. inzwischen reagiert haben und Einträge kennzeichnen oder löschen, nach wie vor sind Fake News weit verbreitet. 81% der Befragten sind im Netz schon einmal auf Desinformation zu Corona gestoßen. Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Landesmedienanstalt NRW in Mai ergeben. Die sozialen Netzwerke spielen dabei eine wichtige Rolle, stellte Annika Schneider bei ihrer Recherche fest. Aber welche genau?
Dazu wird gerade viel geforscht. Nicht immer ist es für die Wissenschaft einfach, an die notwendigen Daten zu kommen. Vor kurzem hat Facebook versucht, der New York University das Datensammeln auf der Plattform zu verbieten. Twitter ist da unkomplizierter, bietet Forschenden eine eigene Schnittstelle für den Zugriff auf die geposteten Inhalte. Und genau diese Schnittstelle haben Medizininformatiker der Hochschule Heilbronn genutzt. Monika Pobi-Ruchin, Richard Zowalla und Martin Wiesner haben Millionen Tweets gesammelt, die sich mit der Corona-Pandemie befassen.
Wir machen das seit Anfang Februar und wir lauschen quasi kontinuierlich auf den Strom von Twitter-Posts und schauen, ist das für uns ein relevanter Tweet, eben über die Hashtags, und speichern das dann in unserer Datenbank.
Erklärt Monika Pobi-Ruchin. Für eine erste Studie hat das Team mehr als 21 Millionen Tweets ausgewertet, gepostet zwischen dem 9. Februar und dem 11. April, also zu Beginn der Pandemie. Untersucht wurde zum Beispiel, welche Links die Twitter-Userinnen und User geteilt haben. Nur jeder achte dieser Links verwies auf Inhalte von traditionellen Massenmedien, also auf redaktionell geprüfte Fakten. Jeder fünfte Tweet verlinkte hingegen andere Social-Media-Inhalte, die auf YouTube, Instagram oder Facebook standen. Diese Posts sind ungeprüft. Sie können von renommierten Wissenschaftlerinnen genauso stammen wie von unwissenden oder gar böswilligen Bürgern. Eine typische Quelle von Falschmeldungen. Die Forschenden fanden außerdem heraus, dass sich das Nutzungsverhalten auf Twitter in den vergangenen 10 Jahren verändert hat. Das zeigt ein Vergleich mit einer ähnlichen Studie von 2009 zum Twitter-Verhalten während der Schweinegrippe. Monika Pobi-Ruchin fasst die neuen Erkenntnisse so zusammen.
Social-Media-Kanäle wurden häufiger geteilt. Medienkanäle, Nachrichtensender, Zeitungen, Nachrichtenagenturen weniger. Es kann jetzt aber auch natürlich sein, dass diese Nachrichtenhäuser, dass die jetzt stärker auf Social Media auch präsent sind und dass die Nutzerinnen und Nutzer dort die Informationen dann aufnehmen und teilen.
Es verschiebt sich also etwas in unserer Kommunikationslandschaft. Lange waren journalistische Redaktionen die Gatekeeper. Sie entschieden, welche Themen wichtig genug sind, um in die Öffentlichkeit zu gelangen. Jeanette Hofmann ist Direktorin des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und leitet am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung die Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung. Dass soziale Netzwerke die neuen Gatekeeper sind, soweit würde sie nicht gehen. Aber die Plattformen stünden zu den traditionellen Massenmedien in Konkurrenz. Vor allem, wenn es darum gehe, nach welchen Bewertungskriterien Inhalte strukturiert würden.
Da sieht man doch, dass die sozialen Netzwerke oder Plattformen inzwischen die Oberhand gewinnen. Dieses Ranken nach Popularität im Unterschied zu professionellen journalistischen Standards, das wird immer wichtiger.
Überraschend findet Jeanette Hofmann diese Ergebnisse nicht.
Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre mit den Paywalls anguckt, die es doch häufig sehr schwierig machen, intensiv recherchierte, qualitativ hochwertige Nachrichten und Kommentare für Dritte zugänglich zu machen, dann wundert das nicht, dass Tweets, die ja selber ein eher schnelles Medium sind, eher auf Medien zurückgreifen, die man auch schnell verlinken kann.
Für die Plattformen bedeutet das mehr Verantwortung. Lange haben Facebook und Co. sich hinter der Behauptung versteckt, nur die technische Infrastruktur zu stellen, ohne die dort geführten Diskurse inhaltlich beeinflussen zu wollen.
Inzwischen ist es so, dass denen das aufgegangen ist, dass sie sich da vielleicht etwas viel aufgebürdet haben, damit die ganze Welt vernetzen zu wollen. Und sie stellen fest, wie viel Fallstricke in dieser Aufgabe verborgen sind und bitten ja inzwischen regelmäßig die nationalen Gesetzgeber darum, ihnen die Regeln vorzugeben, damit sie die einfach befolgen können. Ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja ein Beispiel dafür, wo die Plattformen sehr nachdrücklich aufgefordert werden, diese Gesetze zu vollziehen und gewisse Inhalte runterzunehmen etc.
Auch der Gesetzgeber sei bei dem Thema letztlich überfordert, sagt Jeanette Hofmann, denn die Umsetzung überlasse er wiederum den Plattformen. Gleichzeitig dominieren die sozialen Medien den öffentlichen Diskurs nicht so umfassend, wie es manchmal scheint. Eine repräsentative Studie der Universität Oxford ergab schon im April, dass die meisten Deutschen Corona-Informationen, die sie auf Social-Media-Plattformen finden, skeptisch gegenüberstehen. Nur 15% der Befragten gaben an, diesen Informationen zu vertrauen. Auch die Heilbronner-Studie zeigt, unter den 50 Quellen, auf die Corona-Tweets am häufigsten verweisen, sind viele herkömmliche Medien, zum Beispiel der britische Guardian oder die New York Times. Studienautorin Monika Pobiruchin findet deswegen auch nicht, dass soziale Medien den klassischen Medien den Rang ablaufen. Stattdessen sei die Bedeutung der Zeitungen und TV-Sender weiterhin groß, sagt sie, denn
die Links auf wissenschaftliche Publikationen, auf Journals, wie zum Beispiel Nature, was ja ein sehr bekanntes naturwissenschaftliches Journal ist, die findet man gar nicht so weit oben in unserer Analyse. Was mich als Wissenschaftlerin natürlich ein bisschen traurig stimmt, aber wo ich den großen Auftrag der Medien sehe, dass man also diese hochfachlichen und mitunter auch komplizierten Sachverhalte ja übersetzen muss, dass man das eben auch gut erfassen kann, auch wenn man jetzt nicht der Virologe ist oder die Lungenfachärztin.
In den Daten steckt aber noch mehr. Sie erfassen nicht nur, welche Links Userinnen und User geteilt haben, sondern für einen Teil der Tweets auch der Ort, an dem sie gepostet wurden. So lässt sich nachvollziehen, wo über das Thema Covid-19 besonders viel getwittert wurde, erklärt die Medizininformatikerin Monika Pobiruchin.
Wenn man sich dann die geografische Verteilung im Zeitverlauf gerade in Europa anschaut, dann passt das schon sehr gut zusammen mit dem, was man in der Medienberichterstattung auch hatte oder überhaupt, wie die Zahlen sich in Europa entwickelt hatten. Also dass wir zuerst diese schweren Ausbrüche in Norditalien hatten oder dass Ballungsgebiete, dass dort mehr Tweets abgesetzt worden sind wie jetzt in den ländlichen Gebieten. Das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so überraschend, aber dennoch schön zu sehen, dass man über ein soziales Medium diesen Verlauf oder diese Ausbreitung gut nachvollziehen kann.
Die Studienautorin kann sich deswegen vorstellen, dass auch Behörden diese Daten nutzen. Also, dass sie soziale Medien gezielt monitoren, um daraus zu schließen, in welchen Regionen die Infektionszahlen bald wieder steigen. Als Ergänzung zu den bestehenden Meldewegen. Und noch etwas ist der Forscherin wichtig. Twitter-Nutzerinnen und Nutzer hätten auch selbst eine Verantwortung, nämlich die, genau zu überlegen, was sie in sozialen Medien teilen.
Das kann sich ja wie so ein Schneeball verbreiten. Es kann von anderen Leuten aufgenommen werden und dann wieder geteilt werden und wieder geteilt werden. Und dass wir uns selbst fragen, woher stammt denn jetzt diese Information? Recherchiere ich da vielleicht nochmal gegen? Habe ich da vielleicht auch in meiner Tageszeitung was drüber gelesen oder nicht? Wo kommt diese Information her?